hätte jetzt gern noch mehr von dem Chor gehört. Und dass wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben können. Wir haben das eben gesungen in diesem schönen alten Lied, welch eine Freude, in Jesus zu ruhen. Was ist das, ein Geschenk? Das ist eine Zeit, die Gott uns schenkt, dass wir einfach die vor dem lebendigen Gott verbringen können und dass wir sein Wort haben. Ich lade uns alle ein, jetzt Matthäus 1 aufzuschlagen, zum ersten Thema unter dem Oberthema Jesus Christus, das Ende der Religion. Ich glaube, Matthäus würde sich sehr freuen und darüber, wenn ich jetzt alle grüße mit diesem Wort, dass David, den er im ersten Vers auch nennt, ein Wort, das eine Verheißung, die David ausgesprochen hat, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Und ich wünsche uns das, dass wir das erleben, auch wenn wir dieses erste Kapitel und so diese Einleitung auch in das Matthäusevangelium haben, das ja sehr spannend beginnt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Tag, als wenn man zum ersten Mal das Neue Testament liest. Zum ersten Mal das Neue Testament in der Hand zu halten. Und man fängt an zu lesen bei Matthäus 1. Mich würde interessieren, wer von uns beim Bibellesen angefangen hat mit Matthäus 1. Einige melden sich. Habt ihr vorher auch das Alte Testament gelesen? Matthäus 1. Ich habe mir eben ein neues Testament ausgeliehen in der Buchhandlung. Sehr zu empfehlen, die Buchhandlung. Und da passiert etwas, was ich schätze die Verlage alle, ich schätze die Ausgaben des Neuen Testaments und so, aber da ist sowas ganz Typisches. Und ich glaube, wenn Matthäus hier wäre, der würde sich ärgern. Der würde sagen, was veranstaltet ihr denn hier? Da steht in dieser guten Übersetzung, steht vorne so eine kleine Vorrede, wie liest man das Neue Testament mit Gewinn? Und da steht drin, und das lese ich häufig, wir empfehlen, mit dem Johannesevangelium zu beginnen, das zahlreiche wichtige Worte des Herrn Jesus enthält, oder auch mit dem Markusevangelium, in dem die bedeutendsten Abschnitte im Leben von Jesus Christus rasch aufeinander folgen. Die Apostelgeschichte schildert die Entstehung der christlichen Gemeinde, während der Römerbrief eine großartige Darlegung vieler wesentlicher christlicher Lehren gibt. Ich bin froh, dass der Text nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist. In allen Listen, allen Kanonlisten des Neuen Testamentes steht das Matthäusevangelium an der ersten Stelle. Und das steht nicht ohne Grund an erster Stelle. Und dahinter steckt auch das Wirken des Heiligen Geistes, dass es dem Heiligen Geist nie darum geht, als erstes unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist nicht seine Absicht, sondern seine Absicht ist, uns immer Jesus zu zeigen, Jesus Christus vorzustellen. Und wenn man Matthäus 1 einfach so liest und wenn man das in der Hand bekommt, wenn man das jemandem weitergibt, dann liest sich das zunächst ja mal wie so eine Bedienungsanleitung von irgendeinem Möbelstück von Ikea oder so. Das ist alles irgendwie unverständlich. Man liest die ersten 17 Verse oder 16 Verse und versteht eigentlich nichts. Und wie oft habe ich, wenn ich Leuten ein neues Testament geschenkt habe, genau das Gleiche gesagt. Habe gesagt, ja, das ist ein Buch wie jedes andere, aber es ist sinnvoll, da mal anzufangen zu lesen. Und da mal anzufangen zu lesen. Ich mache das nicht mehr. Das ist so eine gewisse Art auch von Bibelkritik. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht mehr zutrauen, dass er dass er auch durch diese ersten Verse sehr, sehr deutlich zu jedem sprechen kann. In der Bibel steht die Aussage über das Wort selbst, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns beim Lesen der Bibel Hunger schenken will nach mehr. Matthäus 1 macht Hunger nach mehr. Weil diese Fragen, dieses Unverständnis, diese Auflistung von lauter Namen führt eigentlich dahin, entweder zu sagen, ich überspringe das alles, oder was steckt denn dahinter? Warum steht das da so? Ich wünsche uns jetzt in diesen Minuten, wenn wir damit beginnen, mit Matthäus 1, dass wir einfach erkennen, was dem Heiligen Geist hier wichtig war und wichtig ist. Und dass wir etwas erkennen, welche Bedeutung dieser Stammbaum, die Genesis von Jesus Christus, welche Bedeutung die hat für die Verkündigung des Evangeliums, auch für unseren Glauben. Dass wir hier im Matthäusevangelium eine gewissenhafte Zusammenstellung finden der Lehre der Apostel, die erste Christengeneration und nicht nur die wesentlich geprägt hat. Und ich wünsche uns vor allen Dingen, dass unser Herz schlägt für Jesus Christus, dass wir etwas fühlen, dass wir nachdenken, wenn wir Jesus Christus hier begegnen. Es gibt keine Kurzfassung des Wortes Gottes. Es gibt keine Expressausgabe der Bibel. Und in unserer Mission ist das seit über 100 Jahren das Leitwort, Gottes Wort den Völkern. Das Leitwort ist nicht das Johannesevangelium den Völkern. Das ist wichtig, sehr wichtig. Aber die ganze Bibel ist wichtig. Und alles, was weitergegeben wird, es ist ja auch sinnvoll, dass man Traktate hat, wo einzelne Bibelstellen stehen, dass man Evangelien verteilen kann, wobei mir auffällt, dass das Matthäusevangelium relativ selten gedruckt wird. Matthäus wird den Kopf schütteln und sagen, seid ihr eigentlich verrückt? Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Aber alles soll Hunger wecken nach mehr. Und so hoffe ich, dass wir jetzt einfach einen etwas anderen Zugang bekommen zu diesem ersten Kapitel. Die Überschrift über dieses Buch, das ist in den einzelnen Bibelausgaben ja etwas unterschiedlich. Bei mir steht das Evangelium nach Matthäus. Das ist das, was häufig dort steht. Manchmal steht auch das Matthäusevangelium. Da würde Matthäus sagen, seid ihr verrückt? Das ist das Jesus-Evangelium, sondern mein Evangelium. Es ist dieses Buch, das einfach, und es wird da gekennzeichnet, wurde schon von sehr, sehr langer Zeit einfach in Verbindung gebracht mit Matthäus, damit das zugeordnet werden kann, auch in die Vertrauenswürdigkeit hinein. Aber ob das die Überschrift war, das weiß man nicht genau. Vielleicht ist auch dieser erste Satz, das Buch der Genesis Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, ist das die Überschrift auch über dieses ganze Buch gewesen. Ich komme da gleich nochmal zu. Man kann dieses Matthäus-Evangelium, und das ist mir ganz neu auch in der Vorbereitung aufgefallen, das ist mir wichtig geworden, mich hat das auch ganz neu gepackt. Man kann das eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht die persönliche Bekehrungsgeschichte des Matthäus nicht kennt. Die muss man kennen. Und die eigene Glaubensgeschichte, die jeder Einzelne hat, hat eine enorme Auswirkung auf das Leben. Wie wir denken, wie wir reden, was wir tun. Wir sind ganz stark geprägt von den Anfängen unseres Glaubens. In der Mappe, da steht ja, gibt's eine Gliederung, auch von dieser ersten Bibelarbeit, auch einige Ausführungen noch. Ich bin froh, das ist auf rotem Papier kopiert, das kann man also jetzt nicht mitlesen, das ist zu anstrengend für die Augen. So kann man zuhören, aber einiges kann man nachlesen. Einiges dazu habe ich noch dabei gefügt. Wenn wir finden dreimal im Neuen Testament diese Bekehrungsgeschichte des Matthäus oder Levi, wie er auch genannt wird, in Markus 3, in Lukas 5 und in Matthäus 9. Ich lese einfach diese, und wir lesen jetzt mal diese Verse, wie Matthäus selbst das geschrieben hat. Er ist auch der Einzige, der von Matthäus geschrieben hat. Die anderen haben von Levi geschrieben. Die Frage ist, warum? Matthäus 9, Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Der Zusammenhang ist interessant, in den Jesus das hineinstellt. Hosea 6, Vers 6 wird auch von der Erkenntnis Gottes gesprochen, die wichtiger ist als Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, so sagt der Herr Jesus, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Diese Begegnung, als Jesus zu Levi, zu Matthäus kam. Nicht Matthäus kam zu Jesus, sondern Jesus kam zu ihm. Das hat sich so eingeprägt. Und diesen Moment, den hat er nie vergessen. Den hat er nie vergessen. Als er diese Worte hörte, Matthäus, folge mir nach. Folge mir nach. Und das, was wir hier lesen, er stand auf und folgte Jesus nach. Vieles interessiert uns. Was hat Matthäus vorher schon von Jesus mitbekommen? Weil viele dieser Begegnungen, von denen wir lesen, geschehen ja in einem Zusammenhang, dass Leute von seit der Zeit des Johannes des Täufers bewegt waren, auch von dem, was Johannes der Täufer schon über Jesus gesagt hat und was da an Bewegung war in Israel. Wir wissen nicht, was er alles schon gehört hatte, mit wem er gesprochen hatte, aber wir wissen, dass Levi, dass Matthäus einer war als Zöllner, der ausgeschlossen war aus der religiösen Gemeinschaft. Diese Gruppe war unrein, war verhasst. Die sich eingelassen hatten, mit den römischen Steuerbeamten oder korrupten Beamten zusammenzuarbeiten. Und Zöllner und Sünder ist ja eine Sammelbezeichnung, die man immer wieder hört. Ich habe einige Jahre habe ich Dienst getan an der Schweizer Grenze in einer Stadt. Wenn dann eine Stelle kam mit Zöllnern, muss ich immer sehr aufpassen, weil da fühlten sich, wir hatten immer viele Zöllner in der Gemeinde. Das muss man heute erklären, aber das war diese Sammelbezeichnung. Einfach dieses draußen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Obwohl Matthäus auch zum Volk Israel gehörte. Wir wissen nicht, was er für eine Kindheit hatte, dass er diese Namen hatte, Levi, und Matthäus spricht davon, dass er sicherlich Eltern auch hatte, die eine Verbindung hatten mit dem lebendigen Gott. Und das, was er hier erlebte, das war die Schlüsselstelle in seiner Biografie. Und das Erste, was er erlebte, vielleicht sogar schon am selben Tag. Wir wissen das nicht ganz genau, wenn man Lukas 5 liest, liest man das etwas detaillierter, dass es dort heißt, dass Levi ein Fest veranstaltete mit seinen Kollegen, seinen Freunden, Zöllner und Sünder. Andere Freunde hatte er nicht. Und dann bittet er den Herrn Jesus, Herr, komm du auch zu diesem Fest. Wenn man das hört, dass er ein Fest veranstaltete, ein Gastmahl veranstaltete mit Sündern, ging es nicht darum, dass da gesündigt wurde. Diese Bezeichnung Sünder war gegeben worden von einer Gruppe von religiösen Führern, die für sich in Anspruch nahmen, erklären zu können, was gut und was falsch ist. Und die Leute haben nicht bei dem Gastmahl gesündigt. Aber Matthäus war so bewegt von Jesus Christus, dass er sagte, meine alten Freunde, die sollen das jetzt hören. Die erste Generation von Christen in einem Ort, in einer Stadt, ist für die Ausbreitung des Evangeliums immer von entscheidender Bedeutung. Ich liebe diese Geschichten in der Mission, wenn das Evangelium zum ersten Mal in ein Gebiet kommt, zum ersten Mal in eine Ortschaft kommt. Und der erste oder die erste Frau oder das erste Kind zum Glauben findet an Jesus Christus. Und was dann passiert, wenn dann diese alten Beziehungen noch da sind. Und dann geht's los, wenn Jesus Christus zum Thema gemacht wird. Und das, was Matthäus als allererstes erlebte an diesem für ihn so wunderschönen Gastmahl, dass draußen ein Chor von Pharisäern auftrat. Die haben auch das Singen, beherrschten die. Und die haben immer sehr misstrauisch geguckt, was macht dieser Jesus? Und auch hier erscheinen sie plötzlich, ich frage mich immer, woher die das immer so schnell wussten. Es ist verrückt, wenn man die Landkarte sich anguckt, auch die Pharisäer, auch selbst aus Jerusalem, was die alles auf sich genommen haben, um Jesus zu erreichen. Ständig taucht diese Gruppe auf. Manchmal steht das auch noch, die Pharisäer aus Jerusalem kamen. Die rennen Kilometer, Stunden sind die unterwegs, nur um Jesus wieder ein Lied zu singen. Und eines der wichtigsten pharisäischen Lieder war Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und sitzt da, wo die Spötter sitzen. Und das haben sie Jesus immer vorgeworfen. Und man kann Psalm 1, man kann das eigentlich nur singen und nur zitieren, wenn man ein ganz, ganz tiefes Verständnis des Evangeliums von Jesus Christus hat. Wir sehen das gleich noch. Und ich habe das in meinem eigenen Herzen gemerkt, als ich gestern hierher fuhr, als ich immer noch am Kauen war, auch an dieser Stelle. Hab gemerkt, was da in meinem eigenen Herzen plötzlich passierte. Und dann kommt, das hat sich so eingeprägt bei Matthäus, was er dann erlebte, dass Jesus Christus nicht sagte, komm, lass uns schnell alle auseinandergehen. Sondern er, der Ehrengast, geht raus. Und er sagt ein paar Sätze. Und er stellt sich hinter diesen jungen Christen. Hinter diesen ganz jungen Nachfolger Jesu. Ich finde das so eine wunderschöne seelsorgerliche Art, auch wie Jesus mit jungen Gläubigen umgeht. Und das darf jeder wissen, der anfängt, mit Jesus Christus zu leben. Dass er nicht ein bisschen Gemeinschaft mit Jesus nur hat und dass er nicht nur ein bisschen Heiligen Geist hat. Obwohl da so vieles auch noch zu lernen ist. Sondern dass Jesus Christus sich hinter jemanden stellt und vor jemanden stellt, der sich zu ihm bekennt. Und das prägt auch das Matthäus-Evangelium, dieses Erlebnis. Man kann das, ich zeige das gleich noch auf, das ist nicht dasselbe, ob Matthäus schreibt oder Lukas schreibt oder Johannes schreibt oder Markus schreibt. Verbindung mit Petrus. Das ist, Gott hat ja Menschen gebraucht auf besondere Art und Weise. Was war das Besondere an Matthäus? Wir wissen nicht, ob er den Namen Matthäus, ob Jesus ihm den Namen gegeben hat. Das lesen wir nirgends. Wir wissen es nicht. Manchen hat er einen neuen Namen gegeben. Matthäus, dieses Gabe Gottes. Was wir wissen, dass er als Zöllner, dass er sprachgewandt war, er konnte Hebräisch, sowieso Aramäisch, Griechisch, die Sprache, in der allgemein gerade auch das ganze Behördliche war. Er war bewandert im Schreiben. Es war damals schon so, dass Leute, die Steuern eintrieben, auch schreiben und Listen machen mussten. Der konnte auch seinen eigenen Multiplikator noch schön beifügen. Die hatten ja die Lizenz zum Stehlen. Wir wissen das ja von Zachäus zum Beispiel. Und das war generell so, davon lebten die. Ich glaube, als Matthäus aufgestanden ist und alles zurückgelassen hat und hinter Jesus nachgefolgt ist, eins hat er mitgenommen aus seinem alten Leben. Und das ist schön, er hat seinen Stift mitgenommen. Matthäus war vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht war er der Begabteste mit dem Schreiben aus dem Jüngerkreis. Gott hat diese Gabe gebraucht. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man zu Jesus kommt, dass man alles, was Gott einem an auch natürlichen Gaben geschenkt hat oder erlernten Gaben, dass man das alles einfach wegschmeißen muss. Es ist gut, wenn man erstmal zur Ruhe kommt. Es ist gut, wenn man nicht einfach so weitermacht, wenn man vorher dem Teufel gedient hat mit einer Gabe. Dass man eine Zeit hat, wo man in der Stille ist, wo man sich fragt, Herr, was willst du jetzt von mir? Aber was gerade mit Gaben auch die öffentlich eingesetzt werden, ist das oft ein Problem, wenn Menschen zum Glauben kommen und dann einfach genau weitermachen. Das ist gut, wenn man da eine Zeit hat. Aber Matthäus war begabt zum Schreiben. Und man merkt das auch in diesem Evangelium. Wie ist er zum Glauben gekommen? Was hat er gemacht? Wir haben nach seiner Bekehrung, wir lesen das. Wie hat das sein Leben geprägt? Manches wissen wir, manches wissen wir nicht. Aber ich bin so dankbar, dass diese Person hinter diesem Evangelium steht. Und die Frage ist, ich habe das auch in Stichworten geschrieben, dass wir uns auch persönlich mal überlegen, wie prägt unsere Bekehrungsgeschichte, Gott möge schenken, dass wir alle eine haben, wie prägt das unsere geistliche Biografie? Ich merke das in der Missionsarbeit. Wir haben einen Missionar in Tatarstan. Der hat eine ganze Reihe Jahre im Gefängnis gesessen in Tatarstan, kam dort zum Glauben an Jesus Christus. Das war das Hauptgefängnis. Und mit dem er da in der Zelle saß, der ist heute Innenminister in Tatarstan. Und dieser Anatoli, der hat eine unglaubliche Liebe zu Gefangenen. Der geht in jedes Gefängnis, der hat Zugang dazu. Der kennt das Leben der Leute. Der weiß, Worte einzuordnen. Der hat keine Scheu vor irgendwas. Das prägt meine Bekehrung, das prägt immer auch oft meinen Dienst, mein Leben. Und wir brauchen an der Stelle auch die Vielfalt von unterschiedlichen Geschichten, wie Menschen Jesus erlebt haben. Ich fand das gestern Abend schon in den wenigen Minuten so motivierend, das einfach zu hören, auch von Einzelnen, wie sie Jesus Christus erlebt haben und erleben. Das ist so prägend. Eine zweite Frage, die man sich stellen muss, wenn man oder stellen darf, das hilft zum Verständnis, ist die Zeit, wann ist dieser Brief geschrieben worden? Man muss ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen, wann er nicht geschrieben wurde. Das wissen wir. Also es gibt so ein paar Anhaltspunkte in dem Brief, dass man doch irgendwo auch erkennen kann, dass es in einer bestimmten Phase gewesen sein muss. Dadurch, dass das Matthäusevangelium von der frühen Kirche immer als erstes eingeordnet wurde, auch in der Kanonliste, spricht vieles davon für, dass das Matthäusevangelium ganz stark verbunden war mit der Lehre der Apostel. Und wir lesen aus dem Matthäusevangelium selbst in Matthäus 24, in einer dieser Reden, die Matthäus überliefert hat von Jesus Christus, Matthäus 24, Vers 15 und 16. Da hat der Jesus ja gesprochen über die Zukunft und dann sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stelle stehen seht. Und jetzt kommt eine Bemerkung von Matthäus daran. Dass Matthäus den Worten Jesu jetzt, da schiebt er eine Bemerkung ein. Er sagt, wer es liest, der merke auf. Und aus der Sache kann man erkennen, dass der jüdisch-römische Krieg begann, glaube ich, 66 nach Christus. Dass also dieses Evangelium auf jeden Fall vor 66 geschrieben sein muss. Vieles deutet darauf hin, dass es noch früher geschrieben wurde. Ums Jahr 50 rum, vielleicht sogar schon ums Jahr 40. Es ist vielleicht geschrieben worden oder wahrscheinlich geschrieben worden schon vor der Vertreibung der Apostel aus Jerusalem, Apostelgeschichte 21. Weil es scheint so, dass das Matthäusevangelium, das ist ursprünglich in Aramäisch geschrieben wurde, Hebräisch. Und dass es dann Übersetzungen gab ins Griechische. Man weiß das nicht mehr im Einzelnen, ist auch alles nicht ganz entscheidend, aber dass man das so einordnen kann, ungefähr in der Zeit zwischen, ich sage jetzt einfach zwischen 40 und 60, ist dieses Evangelium, dieser Bericht über Jesus geschrieben worden. Ein zweites Stichwort ist das Matthäus-Evangelium im Vergleich mit den anderen Evangelien. Es ist ja, gibt ja diese Vergleiche, gibt ja auch Bibelausgaben, wo man gerade die Matthäus, Markus, Lukas nebeneinander, weil man das sehr gut vergleichen kann und das Johannesevangelium, wo man dann Krankheiten, wo sind Unterschiede, sind immer Widersprüche. Das ist natürlich eine völlig destruktive Art, mit dem Wort Gottes umzugehen. Zeigt auch eine relative Beschränktheit, weil wir vieles ja überhaupt nicht wissen. Ja, allein wenn man überlegt, in diesen 3,5 Jahren, in denen Jesus Christus öffentlich aufgetreten ist, in einem überschaubaren Radius, die Jünger waren 24 Stunden, meistens 24 Stunden bei Jesus. Wie oft hat Jesus dieselben Worte gebraucht? Wie oft hat er das Gleiche gesagt? Wie oft hat es ähnliche Begegnungen gegeben? Das ist ja unheimlich, überhaupt mal sachlich sehr schwierig, überhaupt solch ein Auftreten, wenn wir versuchen, aus unserer heutigen Sicht jetzt irgendwo da irgendwas zu konstruieren. Aber man kann, wenn man das vergleicht, fällt einem eins auf, im Matthäusevangelium stehen die Reden Jesu eigentlich so, ist so das Gerüst, um das alles andere herum aufgebaut wird. Und was auffällt, das kommt gleich auch nochmal, dass im Matthäusevangelium die Pharisäer und Sadduzäer durchweg negativ bewertet werden. Übrigens auch bei unserem Herrn Jesus. Wir finden eigentlich im Johannesevangelium die Begegnung mit Nikodemus. Das ist eine schöne, einladende Begegnung. Es gibt, soweit ich weiß, sonst eigentlich nur ein freundliches, einladendes Wort von unserem Herrn Jesus in Lukas 15. Am Schluss, wo er da in diesem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, es geht ja um den zweiten, um den Bruder, den älteren Bruder, und wo Jesus ja dann Worte richtet an die Pharisäer, die ihm diesen Vorwurf gemacht haben, du bist mit Zöllnern und Sündern zusammen. Und das sind eigentlich sehr einladende Worte, auch an die Pharisäer, die ihn solchen Vorwurf gemacht haben, einfach zu kommen. Aber sonst sind die Worte eigentlich immer ablehnend. Jesus hat nicht nur liebevoll und nett geredet. Es ist auch eigenartig. Das kann man nur, wenn man wieder so eine Kurzfassung der Bibel damit rumläuft. Dass man sagt, das andere kommt alles nicht vor. Matthäus Evangelium gibt es über, ich glaube, fast 30 Stellen, wo Pharisäer, Schriftgelehrten genannt werden. Ich habe mir die hier aufgeschrieben, kann man einfach nachlesen in der Konkordanz. Immer dasselbe, diese Auseinandersetzung, immer tauchen die auf, wieder Vorwurf. Geht eins nach dem anderen. Dann werfen sie Jesus vor, du treibst durch Dämonen, machst du da die Kranken gesund. Nachher kommt eine Gruppe aus Jerusalem, sagt sogar, das ist durch einen Beelzebub, den Obersten. Jesus warnt immer wieder die Pharisäer, er warnt auch die Leute. Matthäus 23, das muss man einmal aufschlagen. Wird relativ selten drüber gepredigt. Matthäus 23, wo ja praktisch ein ganzes Kapitel dieser Rede gewidmet ist, die Jesus über Pharisäer und Schriftgelehrte ausgesprochen hat. Und wenn man das liest ab Vers 13, ich meine, dahinter stecken ja unheimlich viele Begegnungen, da stecken ja ganz viele Beobachtungen hinter. Und das war nicht irgendeine Gruppe, nicht irgendjemand, das war die religiöse Leitung. Nur dadurch, dass jemand immer fromm redet, lebt er noch nicht im Glauben an Jesus Christus. Und man kann ganz christlich sein, aber man ist vom Evangelium völlig weg. Das wird ja hier bei den Pharisäern so deutlich. Weh euch aber Schrift, Vers 13, euch schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler. Man, dass überhaupt so ein Wort im Wortschatz Jesu vorkommt. Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen. Schlimmer geht's nimmer. Wenn Menschen so reden, so leben. Weh euch, schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle. Doppelt so schlimm wie ihr. Doppelt so schlimm wie ihr. Die Missionstätigkeit der Pharisäer. Es geht immer weiter. Das ist haarsträubend. Und es ist ein Spiegelbild auch. Und das zeigt auch die Gefahr auf, dass man nicht einfach sagen kann, da redet auch jemand fromm, da redet jemand christlich und so. Das muss schon irgendwo, alles irgendwo auch in Ordnung sein. Was bezeichnend ist bei den Jüngern, ich glaube, ich frage mich immer, was war eigentlich der Knackpunkt bei denen? Was hat eigentlich diesen Glauben an den wunderbaren Gott, der sich in Israel offenbart hat, der Geschichte gemacht hat, was hat bei diesen Leuten, die ja mal gut angefangen haben, was hat eigentlich das alles zu einer Religion gemacht? Was hat das kaputt gemacht? Ich glaube, dass ein Schlüsselvers in Lukas 16, Vers 14 steht. Lukas 16, Vers 14, das sagt der Herr Jesus etwas über die Pharisäer. Und das ist, mir kommt das vor, als wenn das ein Schlüsselvers wäre. Lukas 16, Vers 14, da schreibt Lukas, dass dies alles hörten, aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Hinter der Religion der Pharisäer und Schriftgelehrten stand die Liebe zum Geld. Letztlich führt hinter der ganzen Gesetzlichkeit, die da aufgewahrt, stand die Weltliebe. Und das ist sehr ernüchternd, wenn man da mal nachschaut. Warum sind denn Menschen so christlich? Kann das sein, dass das ganz stark auch mit Geld zusammenhängt? Mit der Welt zusammenhängt? Jesus warnt, dass diese Gruppe wie ein Sauerteig ist. Und das schreibt Matthäus immer wieder. Die Gliederung des Buches, des Matthäus-Evangeliums, ich habe das aufgelistet auch, diese fünf großen Reden des Herrn Jesus, Matthäus 5 bis 7, ist die Bergpredigt, wo es um das neue Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus geht. Matthäus 10 ist die Botschaft, die Rede an die 12 Jünger, auch über das Leiden in der Nachfolge. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Matthäus 13 ist die Botschaft Jesu an das Volk in verschlüsselten Gleichnissen, Bildern. Der Herr Jesus gebraucht extra Bilder, damit die Leute das nicht verstehen. Bilder sind eigentlich eher Gerichtshandeln Gottes als eine Hilfe. Ist interessant, dass man heute versucht, mit Bildern was zu erklären. Und Jesus hat bewusst Bilder gebraucht, um zu verschlüsseln. Matthäus 13 kann man das lesen. Ist nicht verkehrt, Beispiele gebrauchen, ist nicht verkehrt. Uns fehlt oft die bildhafte Vorstellung auch. Die Leute lebten ganz anders in Israel. Jesus konnte einfach hinweisen auf guckt euch das an draußen, guckt euch das aus dem Alltag. Das fällt uns oft so schwer, überhaupt zu hören. Matthäus 18 ist die Botschaft an die 12 Jünger über die gelebte Barmherzigkeit. Matthäus 18 ist diese vierte Rede. Matthäus 24, 25 ist die Botschaft an seine Jünger über die Zukunft. Am Ende jeder dieser fünf Reden steht die Formulierung immer ähnlich formuliert, als Jesus diese Rede vollendet hatte. Und vielleicht waren diese fünf Reden des Herrn Jesus schon vor der Abfassung des Evangeliums ein ganz fester Bestandteil der Lehre der Apostel. Weil denen ging es ja darum, das zu sagen, was Jesus gesagt hatte. Und es war ein Prinzip damals, ein Lernprinzip in den Schulen Israels, was kleine Kinder von klein auf lernten, in jeder Volksschule, ist ein ganz anderes Lernsystem, wie wir das in Deutschland haben. Sie lernten, immer das Gleiche zu sagen, was der Lehrer gesagt hat. Ich bin total zu einem kritischen Hören erzogen worden. Wir wurden immer erzogen, den Lehrer zu hinterfragen und weiterzukommen als der Lehrer. Aber das größte Ziel eines Schülers zur Zeit Jesu und auch vorher schon, war es, genau so zu denken, genau so zu reden wie der Lehrer. Und das konnten die konnten auswendig lernen. Deshalb sind auch diese Reden, vielleicht nur die Reden, vielleicht auch andere Texte in Aramäisch, in der Sprache, in der Jesus gesprochen hat, vielleicht schon geschrieben worden, zum Auswendiglernen. Es gibt Projekte an der Stelle, wo man versucht hat, das Griechische wieder ins Aramäische zurückzuübersetzen. Und man merkt, dass diese Reden, dass die alle einen Reim haben. Dass die alle ganz leicht zu lernen sind. Ist in unseren Übersetzungen wird das ja nicht mehr so deutlich. Und diese Reden, die führten, die sollten zu einem Leben führen in der Nachfolge des Herrn Jesus. Deshalb bleiben in der Apostellehre. Dass Menschen lernen, Jesus zu folgen, wie das auch geschehen kann. Und da hinein und drumherum ist das Leben Jesu verflochten. Matthäus hat nicht einfach chronologisch berichtet. Das ist auch sein Stil gewesen. Da kann man nicht wenn man will, kann man wieder Widersprüche suchen. Aber Quatsch. Weil er eine ganz andere Konzeption hat von seinem Bericht. Sondern er ordnet Begegnungen, die Jesus hatte, jetzt diesen Lehren unter und ordnet die da ein. Manches ist chronologisch, aber manches ist auch umgestellt worden. Wer waren die Empfänger und das Ziel des Berichts über Jesus Christus? Er hat zwei Ziele gehabt. Das merkt man. Das eine sind Nachfolger Jesu, dass sie die komplette Lehre Jesu wirklich darin unterrichtet werden. Deshalb ist auch das Schriftliche, auch der Reden Jesu, dass es schriftlich gemacht wurde, dass es Bestandteil wurde der ersten Gemeinde, dass es weitergegeben wurde, dass der Heilige Geist uns das geschenkt hat in der Bibel. Das ist ganz entscheidend auch für das Leben in der Nachfolge Jesu. Es geht um ein Evangelium. Ein Evangelium von Jesus, komplette Evangelium für alle in der Gemeinde. Die Bibel gibt es nicht als Bibelleitausführung. Das ist dieses Jüngermachen, dieses Unterrichtetwerden dieser Lehre, das umfasst mehr als zum Beispiel die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Es gibt heute so viele Christen, die geben sich so schnell zufrieden. Das ist alles nicht wichtig. So ein paar Eckpunkte. Aber Gott hat uns das ganze Buch gegeben, damit wir zu richtigen Menschen werden. Dass er sein Werk in uns tun kann. Die ganze Bibel ist wichtig. Und diese Botschaft von Jesus, auch dieses Matthäus-Evangelium, ist relevant für Menschen aus allen Völkern dieser Erde. Und deshalb muss das Evangelium allen gleich bekannt gemacht werden. Das ist ein großes Dilemma heute in der Missionsarbeit, dass Menschen, manchmal gut gemeint, manchmal auch mit bösen Absichten, dass sie mit finanziellen Absichten, dass sie versuchen, die Bibel einfach zu verändern, um sie anzupassen an die Welt der Zuhörer. Man spricht dann von einer Art der Kontextualisierung, dass einfach Worte verändert werden, willkürlich verändert werden. Man meint, man würde den Empfängern Gutes tun. Und die Bibel für sich hat einen anderen Anspruch. Das eine Wort Gottes, das eine Evangelium für alle Völker in der Welt. Es gibt keine Bibelleitprodukte und es gibt auch kein Evangeliumleitprodukt. Es gibt kein verkürztes Evangelium. Man kann versuchen, ich finde das zwar immer schwierig auch, wir machen das ja auch, wenn wir kleinere Schriften rausgeben oder der Kalender Leben zum Beispiel in 30 Sprachen, wo Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, einfach, das sind hauptsächlich Bibelverse, die Geschmack machen sollen auf mehr. Und man versucht, diesen Weg zu erklären. Aber es geht immer darum, Menschen eine Bibel in die Hand zu geben. Das ist das Wichtigste auch in diesem Kalender, dass die Leute mit einer Antwortkarte eine ganze Bibel bekommen können. Weil das ist wichtig, um das auch umfassend zu verstehen. Also es ist wichtig, auch bei Matthäus Evangelium, er hat das nicht nur für seine jüdischen Brüder geschrieben, sondern Matthäus 28 am Ende, dieses Evangelium soll allen Völkern gepredigt werden. Und das ist für alle relevant. Ich habe einiges noch auch in den Unterlagen geschrieben. Wie ist das mit der historischen Glaubwürdigkeit? Ich überspringe das jetzt, das steht in dem Heft auch. Das kann eine Hilfe sein. Wir wissen nicht, ob diese Zeugnisse aus der Kirchengeschichte von Eusebius zum Beispiel, der eine sehr wertvolle Kirchengeschichte geschrieben hat, Eusebius von Caesarea, wo er Papias von Hierapolis zitiert, der über Matthäus was geschrieben hat, Origenes hat was geschrieben und so. Wir wissen nicht, ob das so stimmt, aber es kann ein Hinweis sein. Aber was man sieht, ist, dass gegen die Aufnahme des Matthäus-Evangeliums in den Kanon der Bibel, dass es nie Bedenken gab. Und in allen wichtigen Auflistungen steht dieses Evangelium immer an erster Stelle. Jetzt kommen wir zu dem Stammbaum. Buch des Geschlechts, Buch des Ursprungs. Könnt ihr noch mit der Luft hier? Wolfgang hat gesagt, man kann mal das Fenster aufmachen. Können wir mal ganz kurz Luft machen? Wenn jemand irgendwo umfällt oder so, ihr fallt ja alle weich. Gestern Abend war es schön hier, waren 20 Grad weniger hier im Raum. Herrlich. Ich liebe die Kälte.
Da solltest du lieber nicht zur Südosteuropa-Mission
gehen. Nee, Südosteuropa? Nein. Ich sage das immer wieder, Wolfgang, Südosteuropa ist sehr irritierend. Unsere Arbeit erstreckt sich nicht auf den Balkan, sondern 1903 ist die entstanden. Europa, Asien, gab 1903, ging das schon bis nach Japan, bis nach Nordkorea. Also zentralasiatische Länder, Turkvölker, auch in der ganzen Welt letztlich. Und heute ist sowieso die ganze Welt so eins und so. Ich bin alle paar Jahre nur mal in Griechenland. Ich bin immer lieber im Winter in Sibirien. Stammbaum Jesu. Ich spare mir das jetzt, die Namen alle zu lesen. Ihr seht die vor euch, wer noch Namen sucht für seine zukünftigen Kinder oder für Enkelkinder, findet hier schöne, wunderschöne, teilweise unaussprechliche Namen. Mein Vater sagte uns, als das erste Enkelkind sich ankündigte, gebt dem Kind bitte einen Namen, den ich auch aussprechen kann. Deshalb heißt er Christian. Aber nicht nur deshalb, ist auch ein schöner Name. Das ist, was hier drüber steht, Buch des Geschlechts, Buch des Ursprungs. Man kann eigentlich sagen, der Genesis Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das Neue Testament, das ist sehr wichtig für das Verständnis auch des Matthäus-Evangeliums, das beginnt wie das Alte Testament mit der Genesis, mit dem Ursprung, mit der Abstammung, mit der Entstehung. 1. Mose 5, Vers 1 steht dieses Wort, das in der Septuaginta auch, wo das gleiche Wort gebraucht wird wie hier in Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch der Toledot, der Genesis Adams. Und das erste Buch Mose ist ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal angeschaut und hier ist das schon mal behandelt worden, hat ja nicht die Gliederung gehabt, wie wir die heute finden mit den 50 Kapiteln, sondern das erste Buch Mose, die Genesis, ist eingeteilt in der hebräischen Bibel nach den 10 Toledots. Das ist diese Auflistung. Das ist Toledot der Himmel und der Erde. 1. Mose 2, Vers 4 bis 4, 26 steht das. Toledot Adams, Kapitel 5, Vers 1 bis 6, 8. Toledot Noah, dann Noahs Sohne, Sem, Terach, Ismael, Isaak, Esau, Edomiter und Jakob. Das sind die 10 Toledots. Danach ist das erste Buch Mose so eingeteilt. Und letztlich schließt Matthäus 1 direkt an das erste Buch Mose an. Und es geht hier darum, dass das Alte Testament beginnt mit der Geburt des ersten Adams und das Neue Testament beginnt mit der Geburt des zweiten Adams. Das ist für jüdische Hörer natürlich was völlig anderes, als wenn wir das lesen. Matthäus 1, Vers 1. Aber bei denen, da klopft das sofort bei 1. Mose an. Da geht das unmittelbar weiter. Jetzt kommt diese Geschichte. Es ist ein Buch der Genesis von Jesu Christi. Und das ist vielleicht die Überschrift auch über das ganze Buch gewesen. Es wird von Beginn an das Leben Jesu aufgezeigt. Man sieht das schon in dem ersten Kapitel, ersten und zweiten Kapitel von den Juden. König Herodes wird Jesus verfolgt, von den Heiden, von den Sterndeutern wird er angebetet. Das ist durchgängig. Die Wirkung auch des Evangeliums, von den einen abgelehnt, von den anderen führt es zur Anbetung Gottes. Es ist das Buch des Ursprungs von Jesu Christi. Es ist der irdische Name des Sohnes Gottes, Jesus. Gott ist Rettung, Yahweh ist Rettung, Yeshua. Und der Name Christus bedeutet Gesalbter und ist die genaue Entsprechung zum hebräischen Wort für Messias. Das gibt's in dem Eigennamen der Messias, der Gesalbte oder eben Jesus Christus, wo das in Verbindung gebracht wird. Es wird von Jesus Christus gesagt, dass er der Sohn Davids ist. Das wird ja dann auch entfaltet. Das ist wichtig. Jesus Christus ist König, Sohn und damit selbst König. Das ist ein Anspruch, Regierungsanspruch. In 1. Chronik 17, 11 und 12 wird dem David diese Verheißung gegeben, wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, den will ich sein Königtum bestätigen, ich will seinen Thron bestätigen, ewiglich. Das war nicht nur Salomo, der ist ja auch gestorben, sondern das hat David ja schon im Blick auf den kommenden Messias gesagt. Und wenn Matthäus das hier schreibt, jetzt auch von der ersten Zielsetzung seiner jüdischen Hörer, sagt er ihnen im ersten Satz schon, das, was ihr hier lest, ist die wortwörtliche Erfüllung der Verheißungen des von euch allen geehrten David. Und ihr alle wartet auf den Messias. Der Messias musste Sohn David sein. Er musste aus dieser Geschichte kommen. Das wird sofort hier im ersten Satz schon klargestellt. Und das wird nachher dann entfaltet im Matthäus-Evangelium. Jesus Christus ist die Erfüllung aller Messias-Verheißungen im Alten Testament. Und er ist nicht nur Sohn Davids, er ist auch Sohn Abrahams. Das ist sehr wichtig. Das ist auch wichtig für uns heute. Ist auch wichtig für alle nicht-jüdischen Leser. Weil sich in Jesus Christus sich die alten Verheißungen erfüllt haben. Vor langer, langer Zeit, 1. Mose 12, Vers 3, als der lebendige Gott dem alten Abraham diese Zusage gibt und er hatte noch keinen Nachkommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker dieser Erde. 1. Mose 18, Vers 18. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Ich habe es gestern Abend gesagt, es gibt ungefähr knapp 12.000 Völker in dieser Welt. Und jeder Mensch aus einem dieser Völker, der zum Glauben an Jesus Christus findet, ist eine wortwörtliche Erfüllung der Verheißung, die Gott an Abraham gegeben hat. Die Verheißungen von Abraham, die sich im Volk Israel erfüllt haben als Zwischenstufe, dann in Jesus Christus zur Vollendung gekommen sind, und diese Botschaft, die um die Welt geht. Galater 3, 6 bis 9 wird das in einem Abendzug genannt, diese jahrtausendealte Heilsgeschichte, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, und Paulus spricht jetzt Christen damals Mitte des ersten Jahrhunderts an, die sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus des Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das ist Gottes Segensgeschichte. Und im ersten Satz des Neuen Testaments, im ersten Satz des Matthäus-Evangeliums, im ersten Bericht über Jesus Christus, wird das in einem Satz klargestellt. Ja, preist den Herrn. Was hat der Heilige Geist hier dem Matthäus einen wunderschönen Satz geschenkt? Das ist die Geschichte, das ist die Genesis von Jesus Christus, von dem zweiten Adam. In ihm erfüllen sich alle Verheißungen, Messias-Verheißungen. Und in ihm dürfen alle Völker dieser Erde unter einem Segenswort stehen. Das ganze Matthäus-Evangelium ist eine leidenschaftliche und eindeutige Einladung zur Weltmission. Ich werde immer ein bisschen kribbelig, wenn Christen sagen, das ist nur für die Juden. Und man fängt dann an, da zu sortieren. Weil das im ersten Satz eigentlich schon anders gesagt wird. Natürlich hat Matthäus und in seinem Auftrag, den er hatte, und die erste Generation von Christen, auch in Jerusalem, bevor die Apostel vertrieben wurden, waren ja durchweg Juden. Natürlich hat er diesen Leuten geschrieben, die zunächst mal erreicht wurden. Aber in diesem Evangelium steckt alles drin, auch was wir wissen müssen. Dass wir wissen, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen und wir können einen Retter finden. Matthäus 28 ist ja der Doppelpunkt des Matthäus-Evangeliums. Und das hat Matthäus ja geschrieben, mittendrin in einer Missionsbewegung. Als Juden und Heiden zum Glauben kamen an Jesus Christus. Dass er das am Ende seines Berichts über Jesus schreibt. Geht hin, Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wenn man jetzt die beiden Stammbäume bei Matthäus und Lukas vergleicht, das ist ja die Frage, die immer kommt, wenn man das Lukas-Evangelium liest, Lukas hat das nicht im ersten Kapitel gemacht, sondern eben erst in Lukas 3 diesen Stammbaum auch aufgeführt. Und dann kriegt man so eine kleine Verwirrung. Ich habe jetzt hier was mitgebracht. Ich habe mir früher schon immer Schaubilder gemalt. Ich habe immer Tapeten und alles Mögliche drauf gemalt. Ich muss immer was vor mir haben. Ich habe zu Hause, da war ich 15 oder 16, habe ich den bekommen, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, dieser Stammbaum von Jesus Christus, von Adam und Eva bis zu Jesus Christus. Könnt ihr euch anschauen? Also dann hat man das auch ganz einfach verstanden. Da hört alle Diskussion auf, weil es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt diese Linie, diesen Stammbaum von Josef und es gibt diesen Stammbaum von Maria. Die ja beide zum Teil eine identische Linie haben. Und der Unterschied bei Matthäus läuft der Stammbaum abwärts von Abraham zu Josef und bei Lukas läuft er aufwärts von Josef zu Adam, also zurück. Und der größte Unterschied gibt es in der Auflistung zwischen Josef und David. Und die einfachste Erklärung, man kann auch andere Erklärungen suchen, man kann auch alles komplizierter machen. Aber das ist die einfachste Erklärung, dass Lukas den Stammbaum Marias aufführt und Matthäus den Stammbaum Josefs. Das ist total befriedigend, weil man kann man auch sehr einfach sehen. Es gibt jetzt noch da gibt es den einen oder anderen Knackpunkt. Das ist aber auch nicht kompliziert, weil es da diese jüdischen Gesetze gab, dass wenn der Mann starb, dass dann der Bruder dann praktisch die Familie weiterführte. Und so ist das in der beim Josef gibt es diese Geschichte ja drin. Was man sieht bei Matthäus ist, dass er seinen Stammbaum in drei Abschnitte gegliedert hat mit jeweils 14 Generationen. Jetzt sagen manche wieder, ja, jetzt hat er wieder, da fehlen ja lauter Namen. Und da wird so getan, als wenn der Matthäus dumm gewesen wäre. Als wenn er nicht hätte abschreiben können. Ich meine, es gab ja nur ausführliche Listen im Volk Israel über die ganze Reihenfolge der Könige. Es war ja auch nach Babylon, war ja ganz wichtig, dass diese Auflistungen bestanden, dass man die Linien kannte. Ja, die Leute früher, die in der Schule waren, waren ja auch nicht dümmer als heute. Oder vielleicht waren sie noch viel gescheiter als heute. Weil sie nicht so zerstreut waren und brauchten nicht zu googeln. Die hatten das alles so im Kopf. Ich denke mal, ich meine, wenn man denkt, alles, was ich wissen will, dann muss ich einfach gucken im Internet. Aber da fährt man los von Hannover nach Rom und weiß nicht, ob Rom oben am Nordkap liegt oder im Osten. Oder einfach stellt ein und man fährt. Wenn er ausfällt, ich weiß nicht, was dann passiert. Bei welcher Frittenbude man dann nachfragen will, wo bin ich denn eigentlich jetzt? Und dann gibt es ja im Bergischen Land bei uns auch noch einen Ort, der heißt Rom. Nein, aber Matthäus, natürlich kannte der die Listen. Warum hat er das gemacht? Das war allgemein, das war eine Botschaft, die er auch damit vermittelte, mit dieser Aufführung, die er macht, dass er drei Abschnitte, das heißt ja in Vers 17, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter, von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Das ist das Wort, was immer wieder verwendet wird, Zeugte oder diese Nachkommen, meint in der Sprache, meint nicht, dass das der unmittelbare Nachkomme ist. Das kann auch das Enkelkind oder Urenkel gewesen sein. Das ist eine Linie. So ist das allgemein gebraucht worden. Und diese Dreiteilung, Abraham bis David, David bis Babylon und dann Babylon bis Josef, das war eine Botschaft, die Matthäus auch hier vermittelt mit dieser Messias-Linie. Muss dann zweimal gezählt werden, der Jechonja, der ist nach Babylon, war der Letzte und der Erste wieder. Das ist alles nicht kompliziert, wenn man die Namen liest, dass man auf diese Zahl kommt. Das kann man sehr einfach harmonieren. Und es ist interessant, dass Lukas und Matthäus die außergewöhnliche Geburt von Jesu, dass sie die voraussetzen. In beiden Auflistungen geht hervor, dass Josef nicht der biologische, sondern der rechtliche Vater ist. In Lukas 3,23 heißt es, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und in Matthäus 1, Vers 16 steht ja hier, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Es ist so ganz fein, detailliert formuliert. Es gibt diese Auffälligkeit im Stammbaum Jesu bei Matthäus. Das muss man eigentlich mit jüdischen Ohren lesen und hören. Ich bin da nicht genug bewandert drin. Ich finde das immer interessant, wenn Judenchristen einem das vor Augen führen, auch dieses Verständnis zu haben. Nur so viel habe ich auch noch gelernt in der Bibelschule. Diese symbolischen Zahlen 14 ist 2 mal 7. 7 da. Göttliche Zahl, da geht immer das Herz auf, findet sich auch an anderen Stellen im Matthäus-Evangelium. 7 bedeutet, dass eine Zeitepoche vollkommen zum Abschluss gekommen ist. Gliederung in 2 mal 7 zeigt jüdischen Lesern, dass Gott diese Epoche zum Abschluss gebracht hat. Und dass diese 14 Epochen sich dreimal erfüllen, dreimal wiederholen, das zeigt das vollkommene Regieren Gottes in seiner Geschichte. Das Heilsgeschichte immer über der Weltgeschichte steht und immer die Weltgeschichte gebraucht wird für die Heilsgeschichte. Und diese systematische Gliederung hat natürlich auch, ist eine ganz einfache Gedächtnisstütze auch, dass man viel einfacher lernen kann, einfach diese Linie zu sehen. Was auffällt in diesem Stammbaum, das ist außergewöhnlich, auch bei jüdischen Aufführungen, von daher hat Matthäus schon von Anfang an seinen jüdischen Lesern, die Jesus noch nicht erkannt haben, hat er unheimlich was zugemutet. Das hätte er nicht machen müssen. Aber er macht's. Weil er den Skandal diesen Weg Jesu und diesen Weg ans Kreuz und das, was Jesus gebracht hat an Heil, er hat es von Anfang an deutlich gemacht. Diese Botschaft von Jesus Christus ist immer auch anstößig, auch für fromme Menschen, auch für religiöse Menschen. Er nennt 4 Frauen in diesem Stammbaum. Das fällt ja auf in die Tamar, die nennt er. Ich war ja, als ich das letzte Mal hier war, hatte ich ja diesen wunderschönen Text 1. Mose 38 bekommen. Schon heraus, die Bibel schreibt da ganz offen von. Und steht hier im Stammbaum Jesu. Juda aber zeugte Peres und Sera von der Tamar. Ja, wer war denn die Tamar? Kennt ihr die Geschichte noch? Der saß, sich verkleidet hat als Prostituierte. Dieser Riesenskandal. Steht hier im zweiten Satz. Matthäus schreibt einfach davon. Einfach schreibt er davon. Eine Geschichte, wo immer heißt, ja, die muss man Kindern nicht erzählen. Die brauchst du in der Sonntagsschule nicht zu erzählen. Matthäus 1. Jeder, der von Jesus hört, der muss die Geschichte von Tamar kennen. Dann kommt die Ruth, Moabiterin. Rahab kommt erst, die Prostituierte, Josua 2, Vers 9. Neues Testament hebt den Glauben der Rahab besonders hervor. Hebräer 11, 31 und Jakobus 2, 25. Ruth, Moabiterin, ja, die wird hier genannt. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Ja, Ruth war Moabiterin. Schlagt mal auf, 5. Mose 23, Vers 4. Das steht in den Unterlagen nicht. Da habe ich die Stelle, da ist eine offene Klammer. Ich habe vergessen, die Stelle noch dahin zu schreiben. 5. Mose 23, Vers 4. Da hat Gott die Anordnung gegeben, durch Mose, ein Ammoniter oder Moabiter, 5. Mose 23, Vers 4, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. Und im Stammbaum von Jesus Christus steht eine Moabiterin. Dank dem Herrn für dieses Buch Ruth, für diese Geschichte. Das gibt einen so tiefen Blick auch in das Evangelium von Jesus Christus. Dann kommt die Frau des Uria, die Hethiterin, Bathseba. Die Bibel schreibt da ganz offen von, 2. Samuel 11. Das Einzige, was wir von Bathseba lesen, das Einzige, was sie sagt über ihre Sünde, sie geht zu David und lässt ihm sagen, ich bin schwanger geworden. Das ist das Einzige, was wir von Bathseba lesen. Das Eingeständnis ihrer Schuld hätte zu ihrem Tod führen müssen. 3. Mose 20, Vers 10 und 5. Mose 22, 22. David und Bathseba hätten sterben müssen. Und die Bibel schreibt ausführlich über diese Geschichte. 2 Lieder im Liederbuch Israel sind diesem Thema gewidmet. Diese Geschichte, wie David das auch erlebt hatte. Und dann kommen alle Skandalkönige Judas. Ich habe in dem Skript, da steht die Könige Israels. Ich meinte da Volk Israel, aber ist die Könige Judas natürlich gemeint. Übrigens, alles, was ich geschrieben habe, was nicht der Bibel gemäß ist, ist falsch. Also muss man immer prüfen. Ich habe das noch relativ zügig geschrieben. Ich hatte nicht mehr im Hinterkopf, dass man vorher noch ein Skript abgibt. Aber das tut auch gut. Matthäus nennt dann alle möglichen Skandalkönige. Wenn man die Liste jetzt durchgeht, wenn man nur ein paar nimmt, Joram zum Beispiel, 2. Könige 8, 18, war verheiratet mit einer Tochter des Ahab. Ahab. Ja, wenn du in der Familie drin bist, da bist du verloren. Mit so einer Schwiegermutter, also da geht nichts mehr. Der hat Land verloren, der war böse, steht einfach, der war böse. In dem Stammbaum von Jesus steht Ahas. Mit 20 hat er seine Regierung begonnen, 2. Könige 16, 16 Jahre lang hat er regiert, bis 36. Der hat seine eigenen Söhne nicht in die Sonntagsschule geschickt, sondern hat seine eigenen Söhne den Götzen geopfert. Unvorstellbar. ein Mitte 20-jähriger König in Juda. Der steht für die, auch für die Königsherrschaft Gottes. Der opfert seinen eigenen Sohn den Götzen. Nicht jetzt dem lebendigen Gott. Abraham und Isaak, nicht so eine Geschichte. Fürchterlich. Manasse, 2. Könige 21. Manasse steht hier, Vers 10. Hiskia aber zeugte Manasse. 2. Könige 21, mit 12 Jahren wurde der König. Der hat 55 Jahre lang regiert. 2 Generationen kannten nur Manasse. Israel leidet heute noch unter den Sünden Manasses. Das waren 55 Jahre, die alles ruiniert haben. Die Generationen zerstört hat. Wir lesen, der hat einen Götzendienst betrieben. Da steht, er reizte Gott mit seinem Verhalten. Vers 6, 2. Könige 21, Vers 6. Gott mit dem eigenen Verhalten reizen. Er stellte das Götterbild der Aschera mitten ins Haus Gottes. Das muss man erstmal fertigbringen. Bei so einer Geschichte, die man hat. Der war nicht nur böse, die Bibel sagt, der war sehr böse. Und da steht, Vers 9, der sündigte und er führte die Leute dazu, der sündigte noch schlimmer als die Nation. Das ist eine Tragik. Wenn Christen schlimmer sind als Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn die Sünden im Haus Gottes, wenn die schlimmer sind als das, was in der Welt passiert. Als er dann in Fesseln nach Babylon geführt wurde, da lesen wir von ihm, dass er sich demütigte vor Gott und er hat ihn befreit. Er hat versucht, noch einiges aufzuräumen, aber es war zu spät. 2 komplette Generationen hatten sich so an die Sünde gewöhnt, dass sie den Gottesdienst weiterhin mit Götzendienst vermischten. Sünden, die in der Gemeinde passieren, die haben immer Auswirkungen. Und man kann Gewohnheiten, auch falsche Gewohnheiten, nicht innerhalb von einer Woche einfach ändern. Kulturen, da braucht man 1-2 Generationen, bis sie sich ändern. Und wenn man ein völlig falsche Nachfolge lernt und beigebracht bekommt, braucht das Zeit, die muss man sich auch geben. Amon war sein Sohn, der mit 20 Jahren König wurde, der hat nur 2 Jahre regiert, der hat alles weiter ruiniert. Der hat nicht die Buße aufgegriffen oder das Ende dieses demütigen Manasses vor Gott, sondern er hat an den alten Sünden weitergemacht, wurde nach 2 Jahren von eigenen Leuten umgebracht, mit 22. Und dann kommt Josia, der steht auch hier im Stammbaum. Preist den Herrn für Josia. 2. Chronik 34. Mit 8 Jahren wurde er König. Mit 8 Jahren hatte ein Vormund, eine Mutter. Er regierte 31 Jahren. Nach 8 Jahren Regierung, mit 16 Jahren, suchte er nach Vorbildern. Mit 16 Jahren sagte er, wie will ich sein? Was will ich bewegen? Wie kann ich meinen Königdienst ausführen? Und er sucht nach Vorbildern. Und er muss lange suchen. Er wird bei seinem 16. Urgroßvater fündig. Kennen wir unseren Urgroßvater? Kennen wir unser... Nein, nicht Abraham. Ja, das ist aber... Also so alt sehen sie jetzt nicht aus. Nee. Ja, aber wenn man jetzt mal überlegt... Wenn man Vorbilder sucht, ist ja interessant, auch in der eigenen Familie vielleicht, in der Geschichte, wenn man eine geistige Geschichte hat. Vielleicht gab es ja Generationen dazwischen, wo alles verschüttet war. Ur-Urgroßvater, wer ist das bei mir? Ur-Ur-Urgroßvater. Der 16. Urgroßvater, das war David. Da ist er stehen geblieben und sagt, so wie der, so möchte ich sein. Und er brauchte 6 Jahre lang brauchte er für diese Renovierung, Erneuerung. Erweckung, die Gott schenkte. Und es begann alles im Haus Gottes. Als man im Haus Gottes unter all dem Schutt das Wort Gottes findet. wurde renoviert. Und dann fand man die Tora. Punkt Sonstiges da bei einer Bausitzung. Leute geben Bericht. Übrigens, sagt der hohe Priester, wir haben doch noch was gefunden. Da hat das Volk Gottes jahrzehntelang ohne Wort Gottes gelebt. Ich habe gestern Abend gesagt, was jemand mal kritisch sagte, wenn euer Jesus heute sterben würde, würden das die meisten Christen überhaupt nicht merken. Die Frage ist ja, was würde bei uns denn anders sein, wenn wir die Bibel nicht mehr hätten? Und dann Josia lässt sich das vorlesen, ist so getroffen, dass es sich demütigt vor Gott und den Herrn bittet, schenk mir meine Generation. Und Gott schenkt ihm seine Generation. Das ist ganz gewaltig. Auch das steht im Stammbaum Jesu. Stehen nicht nur schlimme Geschichten. Und das steht alles in der Bibel. 2. Chronik 34, 2. Könige 22. Ich komme so in die Zielgerade. Was bedeutet der Stammbaum für die Verkündigung des Evangeliums? Das ist das Dritte. Ich möchte das einfach kurz zusammenfassen. Wenn man diese Namenslistungen alles so hat, wenn man die Lebensgeschichten dahinter liest, da wird einem das groß, was Johannes am Anfang seines Evangeliums viele, viele Jahre später geschrieben hat, als er zurückschaute, als älterer Christ, zurückschaute auf ganz viele Erlebnisse, die sein Leben so entscheidend geprägt hatte. Und in Johannes 1, 14, wo er das so zum Ausdruck bringt, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Das Erste, was wir im Stammbaum sehen, und das ist das Ende aller Religionen, Gott liebt die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Die Bibel beschreibt das Leben der Menschen so, wie es wirklich ist. Das kann man den Christen nicht vorwerfen, dass sie ihre Geschichte geschminkt haben. Dass die Bibel irgendwo schön geredet wurde. Warum stehen im Stammbaum all diese Namen, warum stehen auch die Geschichten dieser Leute so ausführlich mit dem ganzen Schrecklichen und Fürchterlichen, wo man am liebsten wegrennen möchte? Warum steht das alles in der Bibel? Weil Jesus Christus die Wahrheit ist. Und das gilt auch für das Evangelium. Das gilt auch, wie wir das selbst aufnehmen, dass man sich vor diesem Herrn nicht verstecken muss. Vor diesem Herrn. Und das haben Menschen gespürt. Und vielleicht Zöllner und Sünder spürten das als erstes, dass die ausgeschlossen waren, so aus der religiösen Gemeinschaft. Zu Jesus Christus können wir kommen, so wie wir sind. Er ist die Wahrheit. Er sieht alles. Er weiß alles. Aber er vergibt Schuld. Er schenkt uns eine neue Persönlichkeit. Das ist klar, wenn man so eine Geschichte öffentlich macht und die Bibel ist öffentlich und wenn man das so in die Welt setzt und dem Heiligen Geist das wichtig war, dass Menschen in allen Völkern dieser Erde zu allen Zeiten diese ganze Geschichte von Jesus lesen, man merkt, dass dann natürlich Missverständnisse vorprogrammiert sind. Das gehört dazu. Da dürfen auch Christen nicht und Nachfolger Jesu nicht empfindlich sein. Dass einem da bestimmte Bibelstellen um die Ohren gehauen werden, dass da irgendwo genüsslich einfach mal ausgepackt wird, was alles in der Bibel steht. Wenn da Leute mir kommen, da sage ich immer, ja, Bibel auf dem Tisch, da kann ich dir noch viel schlimmere Geschichten aus der Bibel vorlesen. Es ist oft so, dass Leute, die Christen kritisieren, die Bibel auch nicht so gut kennen. Aber dann kann man auch lesen, warum. Und ich lese dann mit Leuten Matthäus 1. Das ist die Geschichte, das ist der Stammbaum, das ist die Genesis von Jesus Christus. Das ist die Geschichte, dass die Welt, in die Jesus Christus Mensch wurde, Gottes Sohn, wurde in diese Familie hineingeboren. Er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Philipper 2, 7, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist klar, dass Jesus in seiner Biografie, in seinem und wie das in der Bibel steht, dass da viele Missverständnisse auch vorprogrammiert sind. Und das muss man erklären, das muss man verstehen. Da muss man auch geistiges Verständnis bekommen. Braucht man Zeit für, wenn man die Bibel liest. Das Zweite, was wir im Stammbaum Jesus sehen, ist die Gnade Gottes. Gott beschenkt die Welt mit Gnade. Jesus Christus ist Wahrheit und Gnade. Und das ist der Todesstoß auch für jede Religion. Wahrheit und Gnade. Was hat Gott von uns Menschen? Warum liebt Gott die Menschen? Warum liebt Gott die Völker? Warum ist er in so eine Familie reingekommen? Etwas hat diese Leute verbunden. Das ist eine uralte Verheißung oder Zusagen Gottes, die diese ganzen Generationen einfach verbunden haben. Ich habe eben schon einige Verheißungen genannt. Und die ganze, alles was da passierte, das zeigt auch, dass Gott immer wieder Gnade schenkt. Dass Gott eine neue Generation geschenkt hat, dass Gott einen Überrest erhalten hat. Und dann Galater 4, wo er dann sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Das Dritte, Gott regiert. Jesus Christus bringt die Gnade und die Wahrheit und er ist Herr und Heiland. Entscheidend ist in dieser Auflistung, Matthäus 1, der letzte Name in dieser Liste. Der letzte Name. Das steht hier, Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Danach kommt kein Name mehr. Das ist der letzte, entscheidende Name. Und Gott zeigt der Welt, dass er das schafft, dass er das erfüllt, was er sich vorgenommen hat. Keine Sünde konnte Gottes Plan aufhalten. Für Gott gab es und gibt es keine unlösbaren Probleme in der Welt. Heilsgeschichte, die erfüllt sich. Ob wir uns das vorstellen können oder nicht, Gott kommt mit allem zum Ziel. Und er braucht uns nicht. Dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Er will uns gebrauchen, aber er hat sich nie, auch beim Bau seiner Gemeinde, nie von Menschen abhängig gemacht. Raubt Gott die Ehre nicht. Und das zeigt uns dieser Stammbaum. Er kommt mit allem zum Ziel. Der letzte Name ist Jesus. Über die ganzen Jahrhunderte. Und was für uns persönlich auch gilt, das ist für Jesus Christus, wir haben es gestern Abend ja auch gesehen, keine gescheiterten Lebensbiografien geben muss. Egal, was ich selbst für eine Biografie habe, entscheidend ist die Frage, steht der Name von Jesus Christus als letztes in meiner Biografie? Egal, was vor mir war, egal, was meine Eltern gemacht haben, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, egal, was ich selbst erlebt habe, vielleicht auch an Leid und Schrecken und alles Mögliche. Wenn ich Jesus Christus in meinem Leben aufgenommen habe und sein Name als letztes in meiner Biografie steht, unter meinem Leben oder über meinem Leben, dann ist alles gut. Und dann merkt man das im Matthäus-Evangelium, wie diese Botschaft von Jesus da wirklich sich entfaltet, wie Matthäus so begeistert von Jesus schreibt. Und jetzt komme ich noch mal kurz zum Anfang, was mir auf der Hinfahrt gestern, was so in meinem Kopf passiert ist. Und da habe ich gedacht, Herr, irgendwas ist bei mir da falsch gelaufen, auch in meiner Vorbereitung. Ich hab euch das ja eben gesagt, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie negativ die dargestellt werden, weil die Religion lebten. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass in meinem eigenen Herzen dass da ganz viel Pharisäertum steckt. Wisst ihr, woran ich das gemerkt habe? Als ich diese Namen nochmal durchging und diese Geschichten, ich war fürchterlich entsetzt darüber. Wie können Menschen nur so sein? Wie können Menschen nur so leben? Aber das ist eine, eine ganz entscheidende Frage für unser Leben. Was fühle ich, wenn ich von Menschen lese, die sündigen? Was fühle ich, wenn ich an diese Welt denke? Fühle ich dann in meinem Herzen Ablehnung und Abneigung und was wollen die überhaupt? Oder fühle ich das, was Matthäus erlebte, als Jesus zu ihm kam? Und als Jesus Christus ihm das so sagt und vor allem, ich will Barmherzigkeit nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und ich hab irgendwie Buße tun müssen über mein Herz. Habe ich gesagt, Herr, das kann doch nicht wahr sein. Ich spreche hier über Matthäus, ich spreche hier über den Stammbaum und in meinem Herzen ist es manchmal so kalt, wenn ich die Welt sehe. Und ich wünsche uns, dass bei diesem Matthäus-Evangelium, dass uns vor allen Dingen diese Botschaft auch dieses Stammbaums groß wird. Diese Gnade, Wahrheit und Gnade, Barmherzigkeit Gottes. Und dass er Herr ist und dass er Heiland sein will, auch für jeden, der jetzt noch Jesus nicht kennt, der in Sünde lebt, der völlig draußen wäre. Und das ist eine Frage, wie wir uns dann verhalten, wie wir mit dieser Welt umgehen. Wie können wir dieser Welt die Barmherzigkeit Gottes zeigen, ohne die Wahrheit irgendwo abzuschmälern? Ich sage es nochmal, ich wehre mich gegen alle Missionsmethoden, wenn man immer nur so Evangelium in homöopathischer Dosis da weitergibt. 70 Mal geschüttelt und immer noch nichts drin. Das geht nicht. Ich kann dieses gefährliche Evangelium, und wenn ich die Bibel jemand gebe, ist es gefährlich, kann ich immer auch mit Liebe und Barmherzigkeit weitergeben. Und kann sagen, alle Fragen, die du hast, frag mich. Und das Evangelium und die Evangelisation, Mission braucht immer Begegnung, braucht immer auch Gemeinschaft, dass Christen sich öffnen. Das kann ich nicht für die ganze Welt tun. Das sind Menschen in meinem Umfeld, wo ich jetzt im Moment eine Verantwortung habe. Wir haben gestern gesprochen da an der Uni. Was kann man machen? Was ist mein Platz? Wo sind 2, 3, 4 Menschen, für die ich jetzt nächstes Semester irgendwo irgendwas sein soll? Und Menschen diese Wahrheit zeigen. Und habt ruhig den Mut, auch mit Matthäus 1 zu beginnen. Das ist der Kern des Evangeliums, der hier beginnt. Und in wenigen Sätzen, unverständlichen Sätzen für viele erstmal, steht so eine Geschichte hinter. Kommen Verse 18 bis 25 noch. Ich muss dann aufpassen an der Stelle. Ich liebe das Matthäus-Evangelium auch in der Weihnachtszeit, weil das eine Weihnachtsgeschichte ist, ohne Krippe, ohne Hirten, ohne Schafe, ohne stille Nacht und mit einem Haus. Ich sage immer wieder, man muss über Weihnachten mal mitten im Jahr predigen, um nicht die Emotionen alle zu zerstören und Gefühle, die Leute haben. Das ist sehr ernüchternd, was hier geschildert ist. Einfach kurz und knapp, wie Jesus dann geboren wurde. Und was daraus auch gemacht wurde von der Religion. Ich will jetzt nicht gegen Weihnachten hetzen. Nur, das ist sowas vom Evangelium weg. Und nur, weil das hier so schön steht, deshalb habe ich das im Schluss auch aufgeschrieben da noch. Ich finde das einfach so ernüchternd. Und dass beide, Maria und Josef, ja nach Bethlehem gehen mussten. Weil sie beide aus dieser Linie auch kamen. Und es war in Israel so, dass man immer seinen Besitz hatte. Die hatten ihren Ort, wo sie hingingen. Und das war kein verlobtes Pärchen, was da in der Winterkälte, Eiseskälte, da zitternd da immer da gegangen ist und gefragt hat und nimmt er uns auf. Die hatten ihren Platz. Es war in der jüdischen Gesellschaft undenkbar, dass jemand nicht aufgenommen würde. Und das, was in Lukas berichtet wird, ist, und das hängt ja zusammen jetzt mit den jüdischen Reinheitsgesetzen auch, dass in dem Haus kein Raum war, dass bei der Geburt eines Kindes mussten die anderen Leute einen Raum oder ein Haus verlassen. Und da hat Maria und Josef sich gedemütigt und hat gesagt, hier sind so viele jetzt im Haus und wir gehen raus. Um auch wieder letztlich das Evangelium zu zeigen von dieser Erniedrigung Gottes. Aber die sind ja, wie auch hier im Matthäus-Evangelium steht, schnell auch wieder im Haus zurück gewesen. Und hier ist die Weihnachtsgeschichte auch von allem, was man da an Fantasie entfalten kann, ist da völlig gereinigt. Sondern wird dieses Wunder beschrieben, dass Jesus Christus gekommen ist, sich alles so erfüllt hat. Und ich sage es nochmal, die auf Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Amen.